Das Thema heute lautet also östliche bzw. fernöstliche Jugendreligionen. Der Name Jugendreligionen trifft inzwischen nicht mehr so ganz zu. Können Sie sich denken, warum? Ja, die sind älter geworden. Und es sind auch nicht nur Jugendliche, aber es hat vor allem Jugendliche fasziniert und hat angefangen, ja, in den 70er Jahren, so im Zusammenhang mit der Hippie-Bewegung, der Studentenrevolte, dann der Höhepunkt in den 70ern, Anfang der oder Ende der 60er bereits, die ersten Stufen. Der Begriff Jugendreligion wurde in Deutschland insbesondere auch von Friedrich Wilhelm Haag, dem Sektenexperten, geprägt, der auch ein dickes Buch darüber geschrieben hat, wo ich auch manche Zitate heute Abend bringen werde. Auch Rüdiger Haut hat eine Art Lexikon, ein Kompendium geschrieben darüber. Es gibt einige Werke. Welche Gruppen würden Sie denn zu den sogenannten Jugendsekten oder Jugendreligionen zählen? Bitte ganz laut, ja.
Die Moon-Sekte zum Beispiel.
Moon von Sun Myung Moon. Sonst keine, oder? Hare Krishna. Hare Krishna steht ja auch auf dem Programm. Bhagwan. Und? Children of God, ja. Family of Love, oder wie sie es auch nennt. Und Ananda Marga und noch einige weitere. Man hat auch Scientology lange dazu gezählt. Es ist ja inzwischen umstritten, auch wieder sehr aktuell, was das jetzt ist und so. Vielleicht haben Sie es gelesen in der Schlagzeile vorgestern. Ja, was sind die Jugendreligionen? Sie sind Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre in Mitteleuropa erschienen, aber nicht hier entstanden, sondern sie sind entstanden, kann man sagen, eben im fernen Osten, vor allem in Indien die meisten, aber auch in asiatischen Ländern wie Korea oder Vietnam und ähnliches, und bringen östliches, fernöstliches Denken, Buddhismus, Hinduismus, Taoismus, insbesondere zu uns in den Westen, in das ehemals christliche Abendland, das nun in unserem Jahrhundert eine Gegenmission bisher unvergleichbaren Ausmaßes erlebt. Sie haben sich eben vor allem an Jugendliche gewandt und tun das auch heute auf den Straßen. In Moskau selber ist es mir passiert, dass ein Anhänger der Vereinigungskirche auf mich zukam. Und Sie finden auch in vielen anderen Städten, dass Menschen, egal in welchem Land sie sind, von diesen Jugendreligionen in Europa auf sie zugehen. Die Jugendreligionen bilden strenge Lebensgemeinschaften in der Regel, abgegrenzte Familien, wie auch immer man das nennen soll. Sie haben einen Führer, Guru, Heilsbringer, Messias, je nachdem, der die absolute Wahrheit garantiert, die Neuoffenbarung. Und sie richten sich eben vor allem an Jugendliche, die so die Aussteigermentalität haben oder die frustriert sind über irgendwelche Dinge, die vielleicht mit ihrem Land, ihrer Religion, ihrer Kirche nicht zufrieden sind. Und die sind dann besonders anfällig für solche Strömungen. Friedrich Wilhelm Haag, und ich schließe mich da an, nennt drei Hauptkennzeichen solcher Jugendreligionen. Erstens die Figur des heiligen Meisters, der auftritt, der Führer. Jetzt nicht im deutschen Sinne zu verstehen, Führer, aber Führer heißt ja das gleiche wie Guru. Der heilige Meister, das rettende Rezept und die gerettete Familie. Das rettende Rezept und die gerettete Familie, diese drei Grundkennzeichen. Der heilige Meister zunächst als erstes. An der Spitze der Jugendreligionen steht ein mit unumschränkter Autorität ausgestatteter Meister oder Führer. Er gilt als Bringer des rettenden Rezepts, der den Menschen den Heilsweg nun ermöglicht, anstelle von Jesus Christus. Manchmal wird Jesus dann zwar auch zitiert und einbezogen, aber es ist im Wesentlichen dieser Meister, der sehr oft dann fernöstliche Namen trägt, der nun den Heilsweg lehrt. Und diesem Meister wird Verehrung entgegengebracht, weil er einzig den gangbaren Weg in eine friedvolle und lebenswerte Zukunft weist. Einige solcher Meister sind zum Beispiel Maharishi Mahesh Yogi. Denke ich, brauche ich nicht alles anschreiben, oder? Soll ich ein paar Namen? Naja.
Kann nicht jeder so gut Sanskrit, ne? Ich kann es übrigens auch nicht. Das ist natürlich deutsche Umschrift. Maharishi, Mahesh Yogi.
Für welche Gruppe steht er?
Na?
Transzendentale Meditation.
Auch ein schwieriges Wort. Das habe ich meinen Kindern schon von Anfang an beigebracht, den Begriff Transzendenz. Müssen wir mal hören, wie das aus der Pistole geschossen kommt. Also schon mit 3 Jahren konnte unsere Tochter Transzendenz sagen. Andere Worte. Ja, und was ist Transzendenz? Wer von Ihnen weiß das? Bitte?
Überwältigkeit.
Hier ist der Experte. Ihr kennt, wie ist der Name nochmal? Ja, genau. Also die überwältigliche Besinnung oder Meditation des Maharishi Mahesh Yogi, abgekürzt als TM, ne? Sicherlich sehr bekannt. Wir können heute ja nur auf 2 Gruppen näher eingehen, Bhagwan und Hare Krishna und Ananda Maiga noch ein bisschen, aber es ist ja vieles ähnlich. Dann, er wird angeredet als seine Heiligkeit. Das gibt übrigens noch einmal jemand, der so angeredet wird, aber den lasse ich jetzt lieber weg. Und dann gibt es Bhagwan, das ist allerdings ein Titel, der bürgerliche Name, den werden wir auch nachher noch kennenlernen. Bhagwan, das ist eben die Bhagwan oder Neo-Sanyasin-Bewegung, auf die ich noch eingehe. Und dann eben David Berg. Bhagwan ist inzwischen übrigens verstorben, die leben nicht mehr alle. David Berg, die hießen früher Children of God oder Kinder Gottes, muss ich wohl nicht anschreiben. Das nennt sich jetzt auch dann die Familie, Familie der Liebe und ähnliches. Auch wenn wir jetzt das hinzuzählen wollen, Lafayette, Ron Hubbard, aber sieht schon, das, auch, das sind jetzt nicht nur Jugendliche, ne? Scientology, das ist von der nächsten Mal. Und so, da wird immer gesprochen von unserem Ron, nicht? Auch eine Art Meister und Gründer. Anna, und dann gibt es noch den Baba,
Ananda Maiga. Baba, Ananda Maiga. Das haben Sie auch im Programm stehen.
Ein Beispiel für die Verehrung ist dieses Baba bei Ananda Maiga. Da heißt es, einer der Margis schreibt nach der Absolvierung eines Trainingslagers: Baba, ich habe Verlangen nach dir. Ich möchte dich fassen und dich umarmen und bei dir bleiben. Baba, mein geliebter Vater, ich will in deinem Schoß sitzen. Ich will in dich einfließen. Verlang, was immer du willst. All mein Sehnen gehört dir, all mein Hören, all mein Fleisch, mein Herz, mein Blut, mein ganzer Atem ist nur für dich da. Mein ganzes Leben gehört dir. Bitte erlaube mir, meinen Körper auf dem Schlachtfeld gegen die Unmoral niederzulegen. Ich weiß, ich werde dann immer da in deinem Schoß sitzen, lieber Baba. Also es ist so eine Vater-Kind-Beziehung zwischen diesen Meistern und ihren Anhängern, vor allem auch Anhängerinnen natürlich. Ja, also man würde geradezu sein Leben für diesen Baba geben. Grenzenlose Verehrung. David Berg bei den Children of God hat gesagt selber: Gehorche deinen Eltern im Herrn in allen Dingen. Er meint damit sich selber und eben seine engsten Mitarbeiter. Wenn sie im Unrecht sind, wird Gott deinen Glauben in Hebräer 13, 17 belohnen müssen. Du bist besser dran, einem von Gottes Leitern zu folgen, der einen Fehler gemacht hat, als auf deine eigene Weisheit zu vertrauen. Das ist auf Menschen vertrauen, dich selbst, das einen Fluch mit sich bringt. Aber auf ihn kann man vertrauen, selbst wenn er einen Fehler macht. Naja, also dieses grenzenlose Vertrauen zu den heiligen Meistern. Dann das rettende Rezept, der 2. Punkt. Das rettende Rezept. Da ein Beispiel aus der Moon-Sekte.
Achso, dann habe ich da nicht angeschrieben. San Myung Moon. Das nennt sich Vereinigungskirche. Kritisch dann als Moon-Sekte bezeichnet. Mit vielen Tarnorganisationen.
Und Moon ist derjenige, der eben die Welt als der neue Messias zu ihrer Erlösung führt. Da heißt es in den Schriften der Moon-Sekte: Durch Referent San Myung Moon bringt Gott, da die Zeit reif ist, die himmlische Botschaft, die der Menschheit nie zuvor gegeben wurde. Die Botschaft, die Jesus Christus nicht offenbaren konnte. Deshalb ist die Botschaft von Referent San Myung Moon so anders und so machtvoll. Was tut Referent Moon für unsere Welt? Mit einem Wort, er macht die Gegenwart Gottes in den Herzen der Menschen zur Realität. Als er das kosmische Problem erkannt hatte, nämlich die geheime Identität Satans, kämpfte Herr Moon über 20 Jahre lang mit Satan. Müssen Sie sich mal vorstellen, was das für ein Kampf war, 20 Jahre lang. Beim Herr Jesus waren es bloß 40 Tage, ne, in der Wüste. Er will also Jesus auch überbieten. Während andere Menschen sich ein angenehmes Leben machten, fastete er und kniete auf einem Stein auf einem Berg und betete, um den kosmischen Feind zu überwinden. Er betete Tag für Tag, Monat für Monat und Jahr für Jahr. Tag und Nacht vergoss Referent Moon bittere Tränen. Er fand die göttlichen Prinzipien, welche Gott bei der Schöpfung des Menschen und des Universums angewandt hatte und durch welche Gott die Menschheit und das Universum wiederherstellen wird. Wenn er jedoch von der göttlichen Wahrheit sprach, wollte ihm niemand zuhören. Er erkundete den Weg zur vollkommenen Erlösung, das heißt zur kosmischen Wiederherstellung, welche sich die Menschen nicht einmal im Traume vorgestellt hatten. Das sind verehrungswürdige Aussagen über Moon. Und er überbietet Jesus Christus dadurch, dass er Kinder zeugt und durch diese Kinderzeugung sündlose Menschen in die Welt setzt und eben auch diese Massenhochzeiten dann durch seine magische Kraft auch zu neuen Menschen macht, die also einen Adam überwinden und dann eben diese Welt revolutionieren. Eine sehr üble Verdrehung des Evangeliums hin ins Fleischliche hinein. Ähnlich bei Anandamayga und anderen Gruppen, etwa Guru Maharaj Ji, gibt uns das vollkommene Wissen um den einen Weg. Wer dieses Wissen praktiziert, ist mit Gott vereinigt und so weiter und so fort. Solche rettenden Rezepte sind zum Beispiel die folgenden, wenn man es zusammenfasst. Die göttlichen Prinzipien in der Moon-Bewegung, so heißt also auch ein Hauptwerk, die göttlichen Prinzipien. Dann auch die Weisungen Vater Davids bei der Familie der Liebe. Da gibt es überall auch Schriften und auch aufgezeichnete Tonbandmitschnitte. Das Mantra-Meditieren bei der transzendentalen Meditation. Das Training und Auditing bei der Scientology Sea Org und ihren Schwesterorganisationen. Das Befolgen der 16 Punkte bei Anandamayga, der Empfang der Mala, der Rosenkranzschnur des Hinduismus und das Leben im Ashram, wo früher auch Bhagwan war, in Pune und so weiter und so fort. Also es gibt überall solche rettenden Rezepte und Neuoffenbarungen, die der Einzelne empfängt oder von seinem Führer eben offenbart bekommt, angeblich. Und dann gibt es eben als Konsequenz davon das Dritte, nach dem Meister und dem Rezept kommt dann die gerettete Familie. Die gerettete Familie. Und das ist nun dieses, was die Menschen, vor allem eben auch Jugendlichen, die vielleicht noch nicht so gefestigt sind, von ihrem Umfeld entfremdet und sie in ein neues Umfeld bringt, was dann eben zu Zerwürfnissen mit Eltern, Verwandten führen kann. Das wird eben die neue Familie, die den Menschen eine neue Geborgenheit dann vermittelt, zumindest äußerlich. Und was bringt nun Jugendliche dazu? Er findet oder sie findet eine Gruppe, die Geborgenheit ausstrahlt. Da sagt zum Beispiel jemand, die waren alle so selbstsicher und jeder hat einen so festen Eindruck auf mich gemacht, dass ich mir gesagt habe, so willst du auch werden. Die wissen, wie man richtig auftritt und so weiter. Geborgenheit. Annahme. Das ist übrigens für viele der Grund, überhaupt zu Sekten zu gehen, weil das eine überschaubare Gruppe ist, wo jeder jeden kennt. Aber wissen Sie, man müsste sich dann schon fragen, ja, welche Sekte ist dann die richtige? Die sind ja alle so klein und Geborgenheit vermittelt, können ja nicht alle gleichermaßen im richtigen Denken stehen. Schon mal rein logisch. Aber das sollten wir nicht unterschätzen. Oft sind es gar nicht die Lehrfragen, die Menschen dazu bringen, sondern solche persönlichen Kontakte eben. Auch eine Herausforderung an uns in unseren Gemeinden. Eben dann auch die Ausstrahlung der Gruppe wirkt faszinierend. Vor allem beansprucht man auf alle Fragen eine Antwort zu haben. Man gibt also kaum zu, dass man Dinge nicht wüsste, sondern es wird ein geschlossenes Weltbild präsentiert, das in sich schlüssig scheint, aber wenn man es von außen hinterfragt, wie eine Seifenblase sich dann oft aufbrechen lässt. Dann gibt es meistens auch einen gemeinsamen Lebensstil bei all diesen Gruppen, eine Art Kommune, Kommunität, wenn man so sagen will, jetzt richtig verstanden. Und dafür wird dann der Familienbegriff gebraucht oder missbraucht. Wie heißt denn übrigens die Zeitschrift bei der Neuapostolischen Kirche, um darauf noch einmal zurückzukommen? Weiß es jemand? Unsere Familie. Damit ist eben die Familie dieser Sekte gemeint, nicht? Die sich dann kennt und hilft, auch finanziell. Der eine hilft dem anderen aus und so weiter. Vielleicht kennen Sie das ja. Der Familienbegriff. Im Immuncenter spricht man auch von der Familie. Dann die Eltern eben bei der Moon-Sekte sind San Myung Moon und seine Frau Han Hak Ja, ich weiß nicht, wie man es genau spricht, die als die wahren Eltern verehrt werden. Übrigens, wie man vermutet, seine vierte Frau. Die wahren Eltern, die der Welt die Erlösung bringen. David Berg, Familie der Liebe und so weiter. Und natürlich auch der Unterschied zwischen drinnen und draußen. Die drinnen sind gerettet, haben die richtige Erkenntnis, die draußen sind verloren. Und das ist also sehr exklusiv, typisch sektiererisch. Nur wir sind eben die wahre Richtung. Nochmal zurück zur Mission, wie diese Jugendreligionen vorgehen. Ich kann natürlich nur überblicksartig gewisse Grundkennzeichen nennen. Jede einzelne hat nochmal besondere Methoden, die sie ausfeilt, die unterschiedlich dann auch sind, aber gewisse Grundschemata, die weithin übereinstimmen. Zum Beispiel, dass die Jugendlichen sich bei dem ersten Kontakt gar nicht unbedingt missioniert fühlen, sondern persönlich angesprochen fühlen. Ah, wir haben da einen Weg gefunden zu Gott, wird dann sogar oft gesagt, komm doch mal mit, guck mal unser Zentrum an, nicht? Wird dann eben eingeladen. Oder ja, also einfach persönlich. Straßenansprechkontakte nennt sich das, was eine gezielte Mission ist. Auch wenn man es nicht so sieht gleich. Das kann auch in der Disco geschehen, vor der Schule, an der Arbeitsstelle oder sonst wo. Da gehen die auch gezielt hin. Und dann werden eben die Grundfragen angesprochen. Welchen Sinn hat das Leben? Wozu alles, was ich tue? Gibt es Glück? Gibt es wahren Frieden? Wer bin ich wirklich? Gibt es Freude? Brauche ich eine Zukunft? Wie ist es mit der Arbeitslosigkeit? Klar, wir wissen ja auch bei den Zeugen Jehovas, habe ich das mal analysiert auch, da gibt es ja ein ganzes Buch, wo gezielt solche Fragen drinstehen, die man den Leuten an der Haustür stellen kann. Familie, Zukunft, Arbeit, Beruf, Krisen, Angst, all diese Themen werden natürlich angesprochen, um die Menschen abzuholen und einzufangen. Meistens sind es auch Jugendliche, die dann wiederum Jugendliche ansprechen. Da entsteht dann das sogenannte Peer-Group-Phänomen. Die Peer-Group oder das Peer-Group-Phänomen. Kann das jemand erklären, der sich in Soziologie auskennt?
Ja? Also in diesem speziellen Alter ist es so, dass die Altersgruppe mehr der Orientierung dient als zum Beispiel Lehrer oder Eltern oder so. Also wenn die Altersgruppe eine bestimmte Meinung vertritt, dann wird die eher übernommen als die von Lehrern und Eltern. Das ist halt die Phase, wo man sich von zu Hause löst und nach neuen...
Pubertät vor allem, ne? Da ist es besonders auffällig, das haben vielleicht viele Eltern schon erlebt, die eben pubertätsalte Kinder haben, so zwischen, naja, es beginnt ja heute schon manchmal bei 12 bis 18 oder 19, wo man sich dann vom Elternhaus löst, innerlich, man muss ja auch sein eigenes Ich irgendwie finden und dann verlässt man sich oft eher auf den Freundeskreis der Gleichaltrigen und wird da entweder zum Guten oder zum Schlechten eben oft auch beeinflusst, je nachdem, man denkt an Drogen, an Schulen und Ähnliches oder eben auch an christliche Jugendkreise. Ich bin zum Beispiel auch durch einen Schülerbibelkreis zum Herrn geführt worden, komme ja aus einem ungläubigen Elternhaus, aber durch diese Gleichaltrigen, die sich da zum Gebet trafen, das hat mich eben sehr beeindruckt in der Schule damals. So kann man also das zum Guten und Schlechten auch sehen, je nachdem. Und diese Sekten nutzen das auch aus, indem sie ja eben meistens auf Gleichaltrige oder eben Ähnliche zugehen. Die Jugendsekten insbesondere. Andere auch nicht so. Ja. Dann wird eben diese neue Gruppe, wenn man da hingeht, als eine Art funktionierendes System gesehen, wo alles irgendwie stimmt innerhalb der Gruppe. Ja. Eine geregelte Gemeinschaft, ein geregelter Tagesablauf, vorgeschrieben, kann man auch sagen meistens. Und natürlich sieht dann der oder diejenige, die dort eingeladen wird, nur das Besuchsgesicht. Nicht? Und das ist ja immer schön. Da muss man, es gibt ja auch in manchen christlichen Kreisen, da soll man immer ein Strahlen zeigen. Nicht? Strahler 70 oder 90 oder 100 jetzt. Und ja, man wünscht sich ja wirklich, dass dieses dann auch ehrlich ist. Und gegenüber diesem Strahlen schneidet dann die normale Umwelt eben schlechter ab. Zum Beispiel manchmal dann auch die Gemeinde, wo man schon so lange hingeht, wo die Leute dann sich auch doch schon besser kennen. Hier ist jetzt eine neue Gruppe, wo alles so schön von außen zunächst aussieht. Und dann kann diese Gruppe zur neuen Heimat werden. Man fügt sich ein, bekommt Aufgaben zugewiesen. Es werden auch Opfer verlangt, Einsatz an Zeit, Kraft und Geld vor allem auch oft. Bis hin, dass man das ganze Vermögen mit einbringt in vielen solchen Gruppen, was auch zu vielen Tragödien, Familientragödien schon geführt hat. Komme ich zu einem weiteren Punkt. Man spricht dann in der Psychologie auch von dem Phänomen der Psychomutation.
Psychomutation.
Das heißt, dass eine Wesensveränderung, eben Seelenmutation, Wesensveränderung des inneren Wesens erfolgt und der oder diejenige eben nicht mehr als der Mensch, der er oder sie vorher war, erkennbar ist. Solche Psychomutationen können auch im normalen, ja normalen eben nicht, aber auch unabhängig oder ohne solche Sekten auftreten, wenn zum Beispiel man einen schweren Schicksalsschlag erlebt, oder eben das Erleben des Todes, der Trennung, der Scheidung, der Geburt, das sind ganz unterschiedliche Dinge, dass dann Persönlichkeit sich verändern kann, umgewandelt werden kann ins Positive oder Negative, je nachdem. Wenn man eine unheilbare Krankheit mitgeteilt bekommt, auch das kann Menschen total verändern, begreiflicherweise. Und das ist also ein Phänomen, was also auch in diesem Zusammenhang auftreten kann. Aber es gibt gerade in solchen Sekten oder Gruppen auch erzwungene Persönlichkeitsveränderungen. Erzwungene Persönlichkeitsveränderungen. Und die haben zum Beispiel dann folgende Kennzeichen. Die eigene Existenz wird völlig neu ausgerichtet. Nicht mehr wie bisher, sondern eben auf diesen Führer und die Gruppe bezogen. Der oder die Einzelne verändert sich auch gegenüber ihrer Umwelt. Das heißt, die Umwelt wird nicht mehr als Ort der eigenen Existenz wahrgenommen, sondern als feindliche und zu verändernde Größe gesehen. Also die bisherige Familie, aus der man herauskommt. Die Schulklasse vielleicht auch oder die Gemeinde oder Kirche, je nachdem. Feindlich oder muss man eben auch verändern, geradezu als Gegenmissionar dann. Oft kommt es dann auch zu einer Radikalisierung, ein typisches Sektenphänomen. Man meint, man muss dann alles und jedes umkrempeln. Man unterstellt seine eigene Urteilsfähigkeit einer Autoritätsperson, ob das jetzt Apostel, Propheten, Gurus oder sonst irgendetwas ist. Und schließt sich eben der Kommune, dem Ashram, der Familie und Ähnlichem an. Und dieser Vorgang hat wiederum drei Schritte. Die Faszination, die Zerstörung der persönlichen Sicherheit und die Indoktrination, das heißt der Aufbau einer neuen Identität. Eine geradezu gruppendynamisch vergleichbarer Ablauf. Faszination, Zerstörung der bisherigen Identität und dann eben der Aufbau der neuen Identität durch Indoktrination. Diese drei Stufen kann man also im Prinzip nennen. Die Faszination ist eben verbunden mit diesen ungeheuer großen Versprechungen, die man da findet. Versprechung auf Heilung, Geborgenheit, Weltverbesserung, Welterlösung und ähnliches. Eben durch menschliche Führer. Scientology-Gründer Hubbard sagt etwa, durch unser Training und Auditing bringen wir der Menschheit die einzige Hoffnung auf geistige Gesundheit. Man fasziniert auch, indem man durchaus betrügerisch auch Zeugen hat, auf die man sich beruft, irgendwelche Universitätsprofessoren, Theologen, die dann zitiert werden. Es war für mich paradox, dass ich im Wachturm Zitate von katholischen Theologen gefunden habe, die man dann eben nur dann zitiert, wenn man sie braucht, aber sonst lehnt man die Dreieinigkeit ab und die katholische Kirche ist sowieso radikal. Aber man holt sich halt die Zitate, die man braucht, aus dem Kontext heraus. Edelzeugen nennt man dies. Ich meine jetzt nicht speziell dieses, aber überhaupt, wenn man fremde Zeugen heranführt für irgendeine Sache. Das sollten wir uns auch prüfen. Sie merken vielleicht, dass ich so gut wie nie irgendwelche Menschen zitiere gegen diese Sekten oder so, sondern die Heilige Schrift. Das ist mir ganz wichtig. Aber dann werden da eben Edelzeugen oft angeführt. Dann das Zweite, also das Erste die Faszination, das Zweite ist die Zerstörung der persönlichen Sicherheit. Das Aufbrechen der bisherigen Identität. Und zwar, das geschieht ganz raffiniert etwa bei den Befragungen, die gemacht werden. Sie nutzen nur 10% ihres geistigen Potenzials. Das ist ja die bekannte Werbung bei Scientology. Und dann wird eben dieser bekannte Persönlichkeitstest gemacht, wo dann zu 99% rauskommt, du brauchst Hilfe, du bist gestört. Ne? Und deshalb brauchst du eben das Auditing und E-Meter. Wir kommen nächstes Mal noch darauf zurück. Ich habe gehört, dass nächstes Mal übrigens ein paar mehr noch kommen wollen. Dann würde ich vorschlagen, dass wir versuchen, gleich in den großen Saal zu gehen, wenn Sie sich das merken wollen, für nächstes Mal. Dass wir da in den großen Saal dann gehen, abschließend. Die Aula meine ich, ja. Also genau, die ist dann gleich rechts, wenn man reingeht. Die Testauswertung. Da gibt es dann die Gegensatzpaare labil, stabil, deprimiert, lebensfreudig, nervös, gelassen, gehemmt, fähig, allzu kritisierend oder im Besitz korrekter Urteilsfähigkeit, Mangel an Einfühlungsvermögen oder Einfühlungsvermögen, zurückgezogen oder Fähigkeit zur Kommunikation und so weiter. Man, Sie kennen das aus jeder Zeitschrift fast, aber hier wird es eben ganz gezielt so eingesetzt, dass der Mensch dann seine Hilfe in Anspruch nehmen soll. Dann gibt es auch das Erhard-Seminartraining, EST. Da wird gesagt, dieser Werner Hans Erhard, das ist auch so eine kleine Gruppe, der sagt, dass alle ihre Ansichten über sich und das Leben falsch sind. Das Leben sei hoffnungslos scheiße und sie selbst seien, den Begriff sage ich jetzt nicht auch noch. Jedenfalls ist man der größte Dreck und braucht also dringend Hilfe. Nicht? Ja, da gibt es so einen Kinofilm, wo dieser Begriff vorkommt, so einen Zeichentrickfilm, aber den Begriff sage ich jetzt nicht, was der Einzelne da sei, ohne die Therapie. Das ist auch so ein Kultfilm übrigens, wo also viel Gotteslästerliches vorkommt. Weiß jemand, wie der heißt? Also ich spreche es jetzt nicht aus. Ja, jetzt kommt die Erleuchtung. Bhagwan lässt grüßen. Ja, die Zerstörung der persönlichen Identität. Und das Dritte ist dann genau wie in der Gruppendynamik der Aufbau einer neuen Identität durch Indoktrination. Der einzelne Mensch empfängt dann eine neue Persönlichkeit durch die Gruppe, durch den Führer, der die Gruppe bestimmt, wie ein Übervater. Und die Folge ist, dass der oder die Einzelne verkindet, infantilisiert wird. Man spricht hier von der Infantilisierung. Das ist auch ein bekannter Begriff. Von lateinisch infans, das Kind oder Kleinkind. Die Verkindlichung. Also man kann auch sagen Regression, psychologisch Rückschritt zu Deutsch in die Kindheitsphase. Erwachsene Menschen, die sich wie Kinder gebärden dann in der Abhängigkeit vom Papa oder Baba. Wir haben vorhin ja den Baba da gehört von Ananda Maga. Und gerade bei Ananda Marga, da gibt es einen Brief an seine richtigen Eltern, wo er dann schreibt, ein Jünger, der dort war: Lieber Vati, hier ist alles so einfach. Es gibt gar keine Probleme, komm doch auch und sieh das. Alles ist so schön. Da schreibt also einer, der das Studium schon abgeschlossen hat, wie ein 15- oder 10-Jähriger. Lieber Papa, komm mal her, ist alles so schön hier. Naja, in dem Stil halt. Ist ja ein schöner Stil, aber naja. Dann, jetzt nichts gegen die Kinder, aber jedes Alter hat eben seinen Stil auch oder sollte ihn haben. Ja, und dann der Tagesprogramm. Das ist die Infantilisierung, und damit zusammenhängt das Tagesprogramm, das bei den einzelnen Gruppen vorgeschrieben ist. Wir wissen auch, dass bei unseren klassischen Sekten hier, Neuapostolischen und Zeugen Jehovas, auch ein sehr strikter Wochenplan vorliegt, wo man kaum einen Abend mal für sich hat. Und es werden ja auch alle Vereinsaktivitäten oder sonst, wird alles weggetan, damit der Einzelne sich in die Gruppe oder Sekte nur noch fast einbringt. Und noch extremer ist dies bei diesen Jugendreligionen, etwa bei Ananda Marga. Da ist also so, dass man morgens um 6 aufsteht, so früh schon, stellen Sie sich das mal vor. Habe ich jetzt was Falsches gesagt? Die Studenten sind ja heute nicht so viel da. Nee, aber unsere Studenten, die haben schon um 6.30 Uhr hier unten ein Gebetsfrühstück. Zum Teil, also nicht alle, aber doch einige. Ne? Ist da jemand dabei von den Sässigen hier? Doch nicht alle, ja. Und dann Ende des Abends um 11:30. Also die haben gerade mal 6,5 Stunden Schlaf. Und das läuft dann so ab: 6 Uhr aufstehen, 6 Uhr bis 6.45 Uhr erste Pflichten, 6.45 Uhr bis 7.50 Uhr Asana-Übungen, 7.45 Uhr bis 8.30 Uhr Dharma-Chakra, 8.30 Uhr bis 10 Uhr Frühstück und Reinigungspflichten, also kultische Reinigungen. 10 Uhr bis 10.40 Uhr Vorlesung, 10.45 Uhr bis 11.25 Uhr Vorlesung, 11.35 Uhr bis 12 Uhr Diskussion, 12 Uhr bis 12.30 Uhr Freizeit, eine halbe Stunde Freizeit am Tag. 12.30 Uhr bis 1.30 Uhr Dharma-Chakra, 1.30 Uhr bis 2.30 Uhr Essen. Gut, ist auch wichtig. Dann 2.30 Uhr bis 3 Uhr, darf man sich wieder ausruhen, eine halbe Stunde. 3 Uhr bis 5 Uhr Workshops, sind da noch Workshops. 5 Uhr bis 5.15 Uhr kollektiver Tandava. 5.15 Uhr bis 5.30 Uhr Bad. 5.30 Uhr bis 6 Uhr, also es ist nachmittags. 5.30 Uhr nachmittags bis 6.45 Uhr Dharma-Chakra, 6.45 Uhr bis 7.50 Uhr Asanas, 7.45 Uhr bis 8.30 Uhr Essen, 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr abends Abendprogramm. Da wird der Mensch besonders verändert, abends viel besser als morgens. Deshalb machen wir auch die Vorlesungen ja abends. 10.30 Uhr bis 10.40 Uhr nochmal ein Bad, 10.45 Uhr bis 11.30 Uhr Dharma-Chakra und 11.30 Uhr dann hinlegen und 6 Uhr wieder aufstehen. Und so geht es dann weiter. Und dann noch Missionseinsätze und so.
Wann finden die dann statt?
Bitte?
Wann die dann stattfinden?
Ja, das sind dann mal, das wird dann mal eingeschoben halt. Ne? Da, wo die Workshops sind in der Zeit, nachmittags wohl. Und durch diesen harten Rhythmus wird dann gesagt, wir haben gar keine Zeit zum eigenen Nachdenken. Nicht? Die Persönlichkeit wird so umgewandelt, dass die Einzelnen gar keine Zeit mehr haben, das alles zu verarbeiten. Stellen Sie sich vor, Sie kommen in eine solche Gruppe hinein. Bitte?
Funktioniert denn die ganze Sache jetzt? Wo kriegen die Leute das Essen her? Also, ich meine, da geht ja keiner mehr arbeiten.
Das habe ich jetzt noch nicht nachgefragt. Es ist vielleicht wie im Kloster, dass der eine dann auch aus der Arbeitsteilung da ist. Es ist ja auch Arbeit dabei hier, nicht? Ich habe das hier auf Englisch alles stehen, aber da ist wohl auch Arbeit. 6 Uhr bis 6.45 Uhr sind zum Beispiel Pflichten. Da ist auch die Arbeit schon dabei. Ne? Also gut, jedenfalls kann da eine Süchtigkeit entstehen nach diesen Dingen. Und jetzt komme ich noch vor der Pause zu den Schädigungen. Rein psychologisch jetzt alles noch. Folgen und Schädigungen, die man ziemlich pauschal bei den Jugendreligionen feststellen kann und muss. Und es gibt ja auch Elterninitiativen, gerade weil diese Schäden so gravierend sind und in das Sozialgefüge der Familie und der Gesellschaft eingreifen. Man gibt Ausbildungsverhältnisse und Arbeitsstellen auf. Das ist eine Folge. Ich habe selber erlebt bei einem jungen Mann, der zu einer Sekte ging, der studiert hat Theologie in Tübingen im Bengelhaus, wo ich auch war. Also Bengelhaus mit B vorne wohl bemerkt. Und der hat dann kurz vorm Examen einfach abgebrochen, ist zu dieser Sekte abgewandert. Er hätte wenigstens noch 2-3 Monate nur noch gehabt, hätte sein Examen machen können, war ein guter Student, wurde dann von der Sekte total alles abgebrochen. Ne? Wahnsinn, 5 Jahre studiert gehabt, müssen Sie sich vorstellen. Dann, was ist denn das?
Musik.
Ja, er ist da drüben, weiß Lärm und da ist das Gehopse. Die zahlen dann auch noch für ihren Sport. Ich mache das immer im Wald, da kostet es nichts. Aber ich will jetzt nichts sagen, ich mache keine Geschäftsschädigung. Und dann zerbrechen eben auch persönliche Verbindungen an Partner, Familie, Freunde und so weiter. Die können dann auch zerbrechen. Ja, Scheidung ist so fast das Typische, wenn irgendeiner zur Sekte geht und der andere nicht mitgeht, weil dann diese Bindung überstark wird. Dann auch die Aufgabe von persönlichem Eigentum. Nicht? Eigentum, das der Zukunftssicherung an sich dienen sollte. Erbschaften werden übereignet, Sparguthaben aufgelöst, Versicherungen werden ausgezahlt und so weiter. Das ist also oft auch ein Elend. In einigen Fällen, nicht in allen, gibt es auch kriminalisierende Effekte, Konflikte mit dem Gesetz. Das muss aber nicht bei allen so sein. Dann eben auch Verhaltensveränderungen. Die Einzelnen verändern sich in ihrer Charakterstruktur teilweise, mehr oder weniger stark. Auffälliges Verhalten dann, ne? Können gar nicht mehr normal umgehen. Stellen Sie sich diesen Tagesablauf vor. Da ist man total umgewandelt. Und dann können eben auch, nicht bei jedem, können schwere seelische, zum Teil auch geistige und auch körperliche Schädigungen durch diese strengen Rhythmen und Aufgabenzuteilungen entstehen. Psychische Krankheiten bis hin zu Selbsttötungen. Bei Ananda Maga gab es zum Beispiel auch Selbstverbrennungen, was im religiösen Kultus integriert ist. Ja, jetzt haben wir es gut geschafft. Ich werde nach der Pause auf 2 Gruppen, Hare Krishna und Bhagwan intensiver noch eingehen und Ananda Maga auch noch ganz kurz erwähnen. Und ich denke, wir haben dann auch ein bisschen Zeit für Rückfragen. Es ist wieder ein kleiner Büchertisch aufgestellt. Sie können in der Pause gern bei mir wieder Bücher erwerben. Zum vorletzten Mal die Gelegenheit. Nutzen Sie es heute, nächstes Mal ist es bestimmt voller. Dann kommt man nicht mehr zum Zug. Jetzt würde ich bitten, dass wir durchlüften und dann in etwa 5 Minuten weitermachen. Vielen Dank. Gut, dann fahren wir fort und bleiben doch hier und hören noch zu. Also die Internationale Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein, Hare Krishna. Habe ich das schon angeschrieben? Nee. Wo steht es denn? Schreib es nochmal an. Sehr interessant heute. Ne? Das ist die Grundregel der Gruppendynamik. Jede Zwischenbemerkung immer gleich hinterfragen. So, ich kann es auch mitfühlen. Jetzt jedenfalls Hare Krishna. Das sind also die, die immer Hare Krishna, Hare Rama rufen und keine Haare haben. So kann man sie erkennen. Ja? Also Sie sehen dann in der Stadt ne? Solche mit ihren Rommeln, ne? In der Stadt diese Mönche. Da haben sie ihren Kaftan. Die haben also keine Haare, ja, das ist eine Glatze, die glänzt. Und haben hier also eine Trommel, ne? Die machen dann Trumm. Und so können Sie, also, haben Sie schon mal welche gesehen? Also die hüpfen dann so durch die Stadt und haben ihre Trommeln, so können Sie also erkennen, meistens mit solchen rosaroten Kaftans, ja, Kaftan. Und oben keine Haare und die Trommel und chanten nennt sich das. So, kann singen, also chanten, ja, das erkläre ich dann noch. Smarties, nee, Shanties. Das kann ich dann ruhig löschen. Nee, lass es drauf, die Leute sollen auch was lachen. Die Themen sind ernst genug. Also die Internationale Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein, das wird auch abgekürzt, ISKCON, ist egal, wir sprechen jetzt von Hare Krishna. Was will diese Gesellschaft? Sie will das Krishna-Bewusstsein durchführen, das heißt die Rückführung jedes Menschen zu Krishna. Krishna, wer weiß, wer Krishna ist? Bitte?
Ein indischer
Gott. Ja, so eine Art Gott, aufgestiegener Meister. Der, ja?
Eigentlich eine literarische, mythische Gestalt.
Aus welcher Schrift? Aus dem Bhagavad-Lied, der Bhagavad-Gita. Nicht? Und da kommt also dieses vor, der Gott Krishna. Es sind ja keine richtigen Götter oder der richtige absolute Gott, sondern es sind eben solche menschlich legendenhaften Gestalten, die eben vergöttlicht werden. Der Hinduismus kennt ja 330 Millionen Devas, also Gottheiten. Es ist ja eine pantheistische Religion, wo alles vergöttlicht werden kann. Und deshalb, wenn hier von Gott die Rede ist, sollten Sie auch immer bedenken, dass es eben nicht der Gott der Heiligen Schrift, der Schöpfer des Universums ist, sondern in diesem immanenten, relativierten Sinne zu verstehen. Ne? Und so heißt es auch hier schon in diesen Krishna-Schriften, Krishna-Bewusstsein bedeutet Gott-Bewusstsein. Das will jetzt an sich gar nicht sagen, weil er jetzt nicht der persönliche, absolute Gott ist. Eine autorisierte Wissenschaft des Geistes, heißt es weiter, die uns der Vollkommenheit des Lebens entgegenbringt. Die Philosophie des Krishna-Bewusstseins wurzelt in den uralten Offenbarungsurkunden der Veden, die uns durch die lückenlose Nachfolge der geistigen Meister bis in unsere Tage hinein in ihrer ganzen Vollkommenheit überliefert werden. Es ist die höchste Wissenschaft Gottes, seiner wesentlichen Bestandteile, der Lebewesen und der Beziehung, die ewiglich zwischen ihnen besteht, die von der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein in allen Ländern der Welt verbreitet wird. Also die höchste Wissenschaft Gottes, wird gesagt. Das klingt dann ja ganz fromm. Sie sind aber da kein Mitglied. Ne? Entschuldigung. Ja, Sie verstehen Spaß. Ne? Ja. Und das Ziel ist also kein geringeres als die Verbreitung des Krishna-Bewusstseins über die ganze Erde. Und wie geschieht diese Verbreitung des Krishna-Bewusstseins, des Gottbewusstseins? Durch Chanten zunächst einmal. Was ist das Chanten? Schon so, nicht? Können Sie sich vorstellen? Eine Art Lied. Chanten. Da heißt es, und zwar ist das Singen von Mantren, Mantras, nicht? Muss ich auch mal erklären, was ein Mantra oder Mantra ist. Ein Mantra ist eine heilige, manchmal auch Mantra geschrieben, heilige Silbe, die immer wiederholt wird. Die bekannteste lautet Om. Das ist auch eine Abkürzung für eine hinduistische Gottheit, Om. Und auch eben Krishna und Rama sind solche Götter, Hare Krishna, Hare Rama. Hat nichts mit der Margarine zu tun. Gut, aber wieder ernsthafter. Chanten also. Und da zitiere ich jetzt. Deshalb rät die Schrift den Meditierenden nicht länger ihre wertvolle Zeit zu verschwenden, sondern vielmehr den Maha-Mantra zu chanten. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Das wird dauernd wiederholt, ne? Diese Leier. Und das führt natürlich zur Entselbstung, nicht? Zur Ausschaltung des Denkens. Und das hat bestimmte Wirkungen. Und welche Wirkungen kennen Sie da aus dem Okkultismus, wenn man das Denken so entleert? Was kann dann passieren? Passivität zunächst. Wehrlosigkeit, Unnüchternheit, Emotionalität. Da kann alles in den Menschen einströmen. Er wird offen für diese Geister. Für diese dämonischen Geister, würde ich sagen. Da ist schon was passiert. Also diese Silben werden gechantet. Darüber hinaus ist es notwendig, die vier Gewohnheiten des materialistischen Lebens aufzugeben. Heißt es weiter, nämlich, welche vier Gewohnheiten des materialistischen Lebens sollen aufgegeben werden? Erstens, das Essen von Fleisch, Fisch und Eiern. Also, welches Wort steckt, Vegetarismus. Habe ich selber 7 Jahre gemacht, ich weiß, was das bedeutet. Allerdings nur Fleisch und Fisch weggelassen, Eier nicht. Es gibt auch sogar Vegetarier, die auch noch Milch weglassen, die Lacto-Vegetarier. Es ist aber hier religiös geprägt. Gut, wenn jemand kein Schweinefleisch isst, aus gewissen Gründen oder Gesundheitsgründen, das mag es andere Gründe, aber hier ist es religiös geprägt. Und Fleisch, Fisch und Eier. Das hängt sicherlich auch mit der Seelenwanderungslehre zusammen, die ja im Hinduismus sehr stark ist, dass also die Kuh ihr Großvater sein könnte und solche Dinge. Also die Kuh nicht, wenn dann schon der Ochse, ne? Also das ist jetzt etwas überspitzt gesagt, aber man glaubt nun tatsächlich, dass die Verstorbenen sich wieder verkörpern in den Tieren oder Menschen, je nachdem, welche Stufe sie erstiegen hatten. Dann ist verboten das Einnehmen von Rauschmitteln aller Art, einschließlich Tee, Kaffee, Zigaretten und so weiter. Gut, ich meine, dagegen ist ja nichts zu sagen. Dann ist verboten unerlaubte Sexualität und Glücksspiel. Also asketisch, es ist eine typisch asketische Gruppe, im Unterschied zu Bhagwan, auf die ich gleich nachher als Gegenpol eingehe. Es gibt also asketische, enthaltsame Richtungen und libertinistische, zügellose Richtungen, die also gerade gegenteilig reagieren. Also hier Enthaltsamkeit von Fleisch, Fisch, Eiern, Rauschmitteln, unerlaubter Sexualität und Glücksspiel. Und dann kommt das Weitere, wenn die Möglichkeit besteht, sollte man täglich 16 Runden auf einer Gebetskette den Hare Krishna Mantra chanten und streng den 4 oben genannten regulierenden Prinzipien folgen. Außerdem sollte man regelmäßig die Bhagavad Gita, wie sie ist, lesen. Das sind also die Vorschriften. 16 Mal, also und zwar eine Malerschnur, wie sieht die aus? Das ist eine Schnur mit lauter kleinen Perlen. Aus welcher Konfession kommt Ihnen das bekannt vor? Das ist also gar nicht ursprünglich katholisch, das kommt auch schon aus dem Heidentum. Diese Gebetsriemen, die haben auch die Moslems zum Beispiel. Oder nicht Gebetsriemen, das sind die Tafeln. Aber hier diese Perlenketten, wo dann jede Perle eben eine Wiederholung darstellt. 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16 Mal also sollen sie es machen am Tag. Und es führt eben zu dieser Entleerung, nicht? Wenn man da ein Haare. Ja. Ich kann das nicht mal zweimal sagen, wird mir schon schwindelig. Und das will man also dauernd wiederholen. Nun, der Gründer dieser Gesellschaft war der ehemalige kaufmännische Angestellte Abhay Charan D. Schreiben Sie einfach ACC. ACDC. Abhay Charan D. 1896 bis 1977. Er wurde von seinen Anhängern verehrt als seine göttliche Gnade A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Und unter diesem Namen ist er auch bekannter Swami Prabhupada. Swami ist also so eine Art Meister. Prabhupada. Der hat auch eine Glatze übrigens gehabt, logischerweise. Prabhupada, auf diesen Meditationsbildern sieht man dann ihn glänzen mit seiner Glatze. Und er verließ 1965 Indien und landete im Safrangewand mit einem Koffer und $7 allein in New York, um das Krishna-Bewusstsein in eine Welt hineinzutragen, die nur Unpersönlichkeit und Leere mit 3E kannte, wird behauptet, weil es eben christliches Abendland war. Und das bringt ja die Erleuchtung, wobei New York nicht gerade eine christliche Stadt ist, natürlich. Und dann heißt es weiter, seine göttliche Gnade A.C. Bhaktivedanta Goswami Prabhupada wird als reiner Gottgeweihter und als selbstverwirklichte Seele anerkannt. Wie läuft nun das Leben ab? Der Krishna-Anhänger, auch dazu ein Zitat aus ihren Schriften. Ein eingeweihter Schüler ist bereit, 4 regulierenden Prinzipien zu folgen. Er enthält sich dem Gebrauch so formuliert, von Rauschmitteln aller Art, einschließlich Kaffee, Tee und Zigaretten. Ein Gottgeweihter isst weder Fleisch, Fisch noch Eier. Er hat kein außereheliches Geschlechtsleben. Er hält sich keine Freundinnen, weder direkt noch durch Briefverkehr, noch nimmt er an Glücksspielen teil oder verschwendet seine Zeit mit sportlichen Spielen wie Fußball und so weiter. Also klar, Einbindung in die Gruppe, ne, ist wichtig. Nichts nach außen. Sie merken, was mitschwingt. Neben diesen vier Beschränkungen gibt es noch andere Regulierungen, die ein Gottgeweihter befolgt. Er chantet regelmäßig eine bestimmte Anzahl Runden auf seiner Gebetskette, steht früh morgens zwischen 3 und 4 Uhr auf, also noch früher als bei Ananda Marga, nimmt ein Bad, nimmt am Kirtana und an der Morgenlesung teil, isst Prasadam, das heißt zu Krishna geopferte Speisen, es werden also Speiseopfer gebracht, und reinigt den Tempel des Herrn, also des Meisters. Außerdem geht der Gottgeweihte täglich in die Straßen auf sein Sankirtana, um das Singen des heiligen Namens und das Magazin Back to Godhead, zurück zur Gottheit, zu verbreiten. Auf diese Weise befasst sich der Gottgeweihte immer mit spirituellen Aktivitäten und reinigt so seine Existenz, indem er allmählich reine Liebe zu Gott entwickelt. Sehen Sie, deshalb sage ich immer, man muss erstmal definieren, wen meinst du denn mit Gott? Das klingt dann ja sogar noch christlich, wenn man sagt, die glauben ja auch an Gott. Also da aufpassen. Sankirtan gibt es noch, das öffentliche Singen und Tanzen, Verkauf von Büchern, Schallplatten und Ähnliches. Und in der Ekstase kommen folgende Phänomene dann zum Vorschein. Dieses aus sich heraustreten im Rausch. Ein sprachloses Innehalten. Schweißausbruch. Sträuben der Körperhaare. Brechen der Stimme, Zittern, Ohnmacht, ekstatisches Weinen, Trance und so weiter. Das gibt es natürlich auch in anderen Richtungen. Ne? Also es sind diese ekstatischen Zustände. Sie merken, das ist eindeutig heidnisch, dämonisch, hat mit Jesus überhaupt nichts zu tun, diese Sache. Und jetzt gehe ich noch auf das Glaubensbekenntnis ein und dann gehen wir noch zu Bhagwan weiter. Die Krishna-Bewegung hat ein Glaubensbekenntnis. Daraus einige Stellen. Zitat: Die internationale Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein ist eine echte religiöse Gesellschaft, die streng den in den vedischen Offenbarungsurkunden vorgeschriebenen Prinzipien folgt, die in Indien für tausende von Jahren praktiziert wurden. Unser grundsätzliches Glaubensbekenntnis ist folgendes. Erstens, die absolute Wahrheit ist in allen heiligen Schriften dieser Welt enthalten. In allen. Wie der Bibel, dem Koran, dem Torah wird geschrieben, fälschlich, das heißt ja die Torah, der Torah. Jedoch sind die Veden, sind die Veden die ältesten der bestehenden Offenbarungsurkunden, vor allem die Bhagavad Gita, die eine genaue Aufzeichnung von Gottes eigentlichen Worten ist. Wird gesagt. Das stimmt übrigens nicht, dass die Ältesten sind. Das Alte Testament ist auf jeden Fall älter. Hängt natürlich davon ab, ob man Bibelkritiker ist oder nicht. Wenn man es bibeltreu betrachtet, geht es ja bis auf die Welterschaffung zurück. Und Mose, und das war alles auch schon früher, soweit ich es sehe. Abraham, ne? Also die Veden. Zweiter Glauben, also die Schriften werden praktisch nebeneinander gestellt, die werden nicht ausgeschlossen, die Bibel kann man auch integrieren. Es ist ja eine ungeheuer tolerante Religion, der Hinduismus. Aber damit gibt er auch die Wahrheit preis. Wenn man nämlich diese Schriften wirklich einmal vergleicht, bemerkt man ja unüberbrückbare Gegensätze, allein schon zwischen Koran und Bibel. Der Koran sagt, verflucht ist, wer sagt, dass Allah einen Sohn hat. Das sei verflucht. Die Bibel sagt, wer ist der Antichrist, wenn nicht der, der den Vater und den Sohn leugnet? 1. Johannes 2,22. Unvereinbare Gegensätze. Ne? Der dreieinige Gott und hier der weit entfernte Allah ohne inkarnierten Erlösersohn. Zweite Lehre. Gott oder Krishna ist unvergänglich, allwissend, allgegenwärtig, allmächtig und alles anziehend. Der samengebende Vater der Menschen und aller lebenden Wesen. Er ist die erhaltende Kraft allen Lebens, des Natur- sowie kosmischen Zustandes. Also wer ist Krishna? Er ist praktisch das, was zusammenhängt mit Brahman, die alles erhaltende Kraft, Lebenskraft. aber eben nicht ein wirklich persönlicher Gott. Gut, Krishna als legendenhafte Figur wird als gewisse Personifikation gesehen, aber es ist trotzdem mehr das Kraftprinzip, das Unpersönliche, was dahinter steht. Die dritte Lehre: Der Mensch ist in Wirklichkeit nicht sein Körper, sondern ewige Geisterseele, ein wesentlicher Bestandteil Gottes und daher unvergänglich. Wie die Titanen bei Scientology, darauf nächstes Mal. Eine Art Funke, der unzerstörbar ist, und das ist der eigentliche Mensch. Der Körper, der wird abgewertet, leibfeindlich, diese asketische Haltung, Leibfeindlichkeit, der Körper nur das Gefängnis, nicht? Gewissermaßen. Das ist aber auch nicht biblisch, denn die Heilige Schrift betont, das Wort wurde Fleisch, Christus wurde Mensch. Und eben, dass Gott den Menschen mit Materie eben auch geschaffen und gewürdigt hat. Vierte Lehre: Dass alle Menschen Brüder sind, kann nur dann praktisch erlebt werden, wenn wir Gott als unseren gemeinsamen, endgültigen Vater klar erkennen. Alle Menschen werden Brüder, wo der sanfte Flügel weilt. Nicht? Dieses typisch universalistische Weltverbrüderungsdenken, was sich auch in der Freimaurerei ja ganz zentral findet. Die Auflösung der Wahrheit, die Relativierung der Absolutheit des Sohnes Gottes, das spielt hier stark herein. Und die fünfte Lehre: All unser Tun sollte als Opfer dem höchsten Herrn dargebracht werden. Alles, was du tust, alles, was du isst, alles, was du opferst und verschenkst, wie auch alle Enthaltsamkeiten, die du dir auferlegst, sollten als Opfer mir dargebracht werden, spricht Krishna. Ein neuer Opferkult, Erlösung durch Werke, durch Opfer, Rückfall in finsterste heidnische Zustände weit hinter Jesus Christus zurück, der ja als einmaliges Opfer für alle Zeiten sich selber gegeben hat. Hier werden Opfer dargebracht, also es hat mit Christentum überhaupt nichts zu tun. Und dann gibt es die Opfergaben beim Essen und so weiter. Aber soweit hier einiges an der Lehre von biblischer Sicht kurz beurteilt. Nun noch zu Bhagwan. Oben steht er ja. Bhagwan bedeutet Gott, der Guru für die Anhänger, und der bürgerliche Name ist Rajnis Chandra Mohan. Rajnis Chandra Mohan, der dann eben als gottgleiche Gestalt verehrt wurde. Und er lebte 1931 bis 1986, geboren in Indien natürlich. Und diese Sekte ist also libertinistisch, also vom Lebensstil gegensätzlich zu Hare Krishna, sehr zügellos, auch in sexuellen Fragen und so weiter. Sie kennen das vielleicht. Und das ist geradezu typisch. Und ich zitiere einmal ein langes Zitat, der hat ja viele solche Ansprachen gehalten, die mitgeschrieben wurden. Und da sagt der Bhagwan zum Beispiel: Drei Dinge sind zu tun. Einmal, werde wieder ein Kind. Geh zurück zu dem Punkt, wo du noch kein Gesellschaftstier warst. Als du noch natürlich warst. Man muss ja sagen, viele Aussteiger sind ja dahin gepilgert, nicht? 60er, 70er Jahre. Und da spricht er ihnen aus der Seele. Kinder sind wie Tiere oder Bäume oder Felsen. Wir zerstören sie, wir kultivieren sie. Wir verkrüppeln sie auf jede Art und Weise. Also müssen diejenigen, die in Übereinstimmung mit dem Universum sein wollen, zurückgehen. Wirf alle Zivilisation, Gesellschaft, kultivierten Gewohnheiten von dir. Alle Zivilisationen, kultivierten Gewohnheiten wegwerfen. Aussteigermentalität. Zweitens, denke daran, dass du eine sehr tief verwurzelte Vergangenheit hast. Die Last der Vergangenheit ist auf dir, trage sie nicht, schiebe sie zur Seite. Also werde praktisch ganz abgelöst von deiner früheren Familie und Prägung, wie schon ausgeführt, nicht? Diese Auflösung der alten Identität. Und drittens, wisse wohl, dass du durch Denken nicht mit dem Ewigen in Übereinstimmung kommen kannst. Also Absage an alle Theologie. Nur durch Stille, Nur durch eine nicht denkende Bewusstheit, wirst du übereinstimmend mit dem Ewigen. Denken ist das Hindernis, die Barriere, weil du, so oft du denkst, nicht im Universum bist, du bist eingeschlossen in dein Denken. So oft du nicht denkst, bist du nicht eingeschlossen. Sehr kühner Gedanke, ne? So oft du nicht denkst, bist du nicht eingeschlossen. Die Wände sind verschwunden, du bist in die Existenz, ins Sein gegangen. Denken ist nicht existenziell, nicht denken ist existenziell. Das klingt alles sehr gelehrt, aber er hat ja auch gedacht, als er das formuliert hat, also insofern ein gewisser Zirkel. Und das Ziel ist eben die Entleerung, nicht? Die Entleerung des Denkens. Die schütteln dann auch ja stundenlang den Kopf, um das Denken auszuschütteln. Und das finden wir auch etwa bei heidnischen Religionen in Afrika, die dann stundenlang um das Lagerfeuer tanzen, sich in Besessenheitszustände hineintanzen, überall die gleichen Phänomene, die dann umfallen und Ähnliches. Seid nüchtern und wachsam, ermahnt uns die Heilige Schrift hingegen im 2. Petrusbrief. Dann noch weiter von Bhagwan. Nichtdenken und Wachsamkeit. Kein Gedanke im Kopf, keine Wolken im Kopf und Wachsamkeit. In diesem unbewölkten Zustand, in diesem Zustand der Wachsamkeit, dringst du in das Leben ein, wirst du eins mit ihm. Er macht hier einen Gegensatz zwischen Denken und Wachsamkeit, was die Bibel gerade anders sieht. Seid nüchtern und wachsam. Hier heißt Wachsamkeit, dass man das Denken ausschaltet, also unnüchtern wird. Sie merken, wie raffiniert hier der Versucher auf den Menschen zugeht. Drei Menschentypen stellt Bhagwan vor, Rajneesh. Der zweite ist bereit zu lernen, sagt er. Der erste ist nicht bereit zu lernen. Der dritte ist bereit zu verlernen. Das ist der Beste. Der bereit ist zu verlernen. Das ihn bisher geprägt hat. Eben auch der christliche Glaube. Das ist seine Werbung. Und er sagt weiter, alles in der Welt hat versagt, Religionen haben versagt, die Politik hat versagt, Ideologien haben versagt, sie waren sehr klar umgrenzt, sie waren Entwürfe für die Zukunft des Menschen, sie haben alle versagt, alle Programme haben versagt. Das kann man so sagen. Sannyas ist kein Programm mehr, es ist ein Erforschen und kein Programm. Wenn du ein Sannyasin wirst, weihe ich dich in die Freiheit ein und in nichts anderes. Die Sannyasin-Bewegung. Sannyas ist Charakterlosigkeit. Es hat keine Moral. Es ist nicht unmoralisch, es ist amoralisch. Also jenseits jeder Moral. Denkt sich an Nietzsche. Jenseits von Gut und Böse. Oder es hat eine höhere Moral, die nie von außen kommt, sondern von innen. Das heißt, der Mensch selber gibt sich seine Gebote plötzlich. Kein Gott. Sie erlaubt keine Auferlegungen von außen, sagt er. Weil alle Auferlegungen von außen euch in Diener, in Sklaven verwandeln. Ein Sannyasin ist jemand, der einfach ausgestiegen ist. Tao, Nicht-Ego, Nicht-Niemandheit, Nichtzeit im Einklang mit dem Ganzen. Ausschaltung des Ego, Einswerdung mit dem Ganzen. Solche Gedanken, die er dann zentral verkündet. Ja, es handelt sich hier um Tantra. Tantra-Yoga, in der Empfehlung der Tantrismus. Und das ist also eine Form, die sehr stark die Sexualität betont, durch orgiastische Zustände zur Erleuchtung zu gelangen und solche Dinge. Und natürlich auch dann Polygam und so weiter und so fort. Und dann hat Rajneesh, also Bhagwan, auch westliche Therapiemodelle in sein Programm aufgenommen. Bausteine aus vielen Religionen übrigens auch, durchaus synkretistisch. So gibt es auf dem Feld da in Pune, in den Ashrams, verschiedene Häuser. Das Jesushaus gibt es dort, das Krishna-Haus, das Eckhart-Haus, das Mohammed-Haus, das Zarathustra-Haus, die Radha-Meditationshalle, Chuang-Tzu-Auditorium, Lao-Tzu-Haus und so weiter. Also aus sämtlichen Religionen ein Sammelsurium und theologisch beurteilt, der Teufel hat immer ein Interesse daran, Johannes 14, Vers 6 zu bekämpfen. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, keiner kommt zum Vater außer durch mich, dann ist dieser diese Aussage des Herrn am meisten bekämpft, auch durch diese Vermischung bei Bhagwan. Bhagwan will ein Buddha-Feld erzeugen, ähnlich wie übrigens auch Maharishi Mahesh-Yogi mit der TM, ein Feld, das eine Art Quantensprung auslöst, wo dann viele meditieren, sich vereinigen Meditationsfluidum. Und wenn das kritische Quantum übersprungen wird, dann ist ein Evolutionssprung möglich zu einer besseren Menschheit, des Friedens, der Harmonie, der Einheit. Nicht dieses Denken hören Sie doch in fast allen Religionen oder Kulten und Sekten. Und die TM etwa sagt, wenn 1% eines Ortes meditiert, dann wird die Gesellschaft verändert. Natürlich, wenn die meditiert und dann auch entsprechend leben würde und einwirken, dann vielleicht schon. Aber Meditation ist ja kein Gebet. Es hat ja mit christlichem Gebet, wo wir zu wirklichem Herrn und Gott reden, nichts zu tun, sondern es ist eine Art Selbstversenkung, wo man sich öffnet für dämonische Mächte, nicht für Gott. Jetzt noch einige sehr steile Aussagen von Bhagwan. Er würde übrigens es ablehnen, eine Lehre zu haben, weil seine Lehre der totale Relativismus angeblich ist. Und da erklärt sich auch, dass das gerade die Studentengeneration von 68 angezogen hat, die ja sagten, hinweg mit allen alten Werten, Gott, Kirche, Staat, Moral, das schaffen wir alles ab. Es wird jetzt alles neu konstituiert aus dem Inneren des Menschen, der sich selber seine Dekaloge schmiedet. Und so sagt Bhagwan etwa, Gegensätze führen zur Einheit. Das Leben wird vollkommen salzlos sein, wenn der Gegensatz einfach zerstört wird. Stelle dir einfach eine Welt vor, wo es kein Übel gibt. Glaubst du, dass es dort Gutes gibt? Oder denke dir eine Welt, wo es keine Sünder gibt. Glaubst du, dass dort alle Heilige sein werden? Der Heilige kann ohne den Sünder nicht existieren. Der Heilige braucht den Sünder. Der Sünder kann nicht existieren ohne den Heiligen. Der Sünder braucht den Heiligen. Es gibt da eine Harmonie, eine verborgene Harmonie. Sie sind Polaritäten. Auch Gott und der Teufel werden so zusammengebracht. Ähnlich wie bei C.G. Jung übrigens. Da heißt es, das Leben ist schön wegen beidem. Gott kann ohne den Teufel nicht existieren. Gott ist ewig, der Teufel ist auch ewig. Menschen kommen zu mir und fragen, warum? Wenn es Gott gibt, warum gibt es so viele Dinge wie Not, Leiden, Böses? Warum? Deshalb, weil Gott ohne sie gar nicht existieren könnte. Sie bilden den Hintergrund. Gott alleine ohne Teufel, man höre jetzt, Gott alleine ohne Teufel wäre geschmacklos, ohne Würde. Du könntest ihn erbrechen, aber nicht essen, so fad wäre er. Wenn du den Teufel wegnimmst, hast du gleichzeitig auch Gott umgebracht. Das Spiel braucht zwei Teilnehmer. Wenn du irgendetwas verdammst, versperrst du dir selbst die Möglichkeit, die auf dich zugekommen wäre, wenn du das Niedrige entwickelt hättest. Verdamme nicht den Schmutz, denn der Lotus ist im Schmutz verborgen. Und so weiter. Also das ist das Polaritätsdenken. Und das kommt ja auch sehr stark in der chinesischen Religion vor. Nicht? Sie kennen das Yin-Yang-Prinzip. Männliches, weibliches, Gutes, Böses, Süßes, Saures. Das sind alles Gegensätze, die aber zusammen dann eine höhere Einheit ergeben sollen. Und so auch Gott und der Teufel, das ist alles eine Polarität, gehört zusammen. Und das finden Sie in vielen, das Mikrofon her, das finden Sie in vielen esoterischen Systemen, auch in der Anthroposophie, in der Theosophie, dass es nicht Gott im absoluten Sinne geben soll, sondern die Polarität von Gutem und Bösem, Luzifer, Ahriman und auch hier bei Bhagwan. Also diese Auflösung der Absolutheit Gottes und Christi. Nicht? Immer wieder dieses Ziel des Angreifers von unten. Das aufzulösen, Wahrheit, Erlösung zu verwässern. Das ist ja eine unmögliche Vorstellung zu sagen, Gott könne ohne den Teufel gar nicht existieren. Gott hat schon lange existiert, bevor dieser gefallene Engel überhaupt sein Werk begonnen hat. Nicht? Nun ja, jetzt denke ich, Ananda Maiga, interessiert Sie das noch brennend oder soll man das weglassen? Bitte? Ja, also kurz. Dann noch kurz zu Ananda Maiga. Ja, Ananda Maiga. Andere Margarine. Ananda Maiga bedeutet, also Maiga ist immer der Weg, Weg der Glückseligkeit. Es gibt den Karma Maiga und eben auch den Ananda-Maiga, den glückseligen Weg. Und auch hier, das ist nun typisch hinduistisches Denken, das eben hier vermittelt wird. Während hier dieses Yin-Yang übrigens taoistisch auch ist, aus dem chinesischen Bereich. Und hier soll auch die Trennung zwischen Innerem und Äußerem verschwinden. Der Einzelne soll sich als Teil des Ganzen erkennen, als selbstbewusster Tropfen im unendlichen Ozean des Universums. Dieses typische Denken Brahman, das Universum als die unpersönliche Allkraft und der Einzelne als ein kleiner Tropfen innerhalb dieses unpersönlichen All-Einen. Völlig gegensätzlich zum persönlichen Gott als Schöpfer der Welt und der Mensch als Geschöpf. Hier ist praktisch das Geschöpf selber gar nicht Geschöpf, sondern Teil des All-Einen von jeher. Und deshalb auch die Seelenwanderungslehre, weil alles schon immer das All-Eine war. Und das geht auch immer so weiter, bis sich dann in der Evolution noch höher vielleicht entwickelt. Auch diese Lehre ist tantrischer Hinduismus. Die geschaffene Welt sei eine Täuschung. Das Leben sei dem Kreislauf der Verkörperungen unterworfen. Der Mensch strebe zur Befreiung aus diesem Kreislauf, zur Moksha, und erlange diese, wenn er ein reines Bewusstsein, Nirvikalpa Samadhi, erlangt. Brauchen Sie das nicht alles wissen. Gott ist Brahma, Vishnu und Shiva, also die höchste Stufe der Götter Brahma, Vishnu und Shiva, Schöpfer, Erhalter und Zerstörer. Und das ist aber alles ein Ausfluss aus dem Brahman, was über allem steht, als das alleine höchste Prinzip. Ja, und das ist im Prinzip auch diese Lehre, eben hinduistische Wurzeln sehr stark. Welt ist Illusion, Befreiung aus dem Kreislauf der Geburten und der Täuschung des Materiellen. Ich denke, wir sollen jetzt die letzten Minuten noch nutzen, vielleicht noch für Rückfragen oder Ergänzungen, auch wenn Sie den anderen Gruppen, soweit ich mich auskennen sollte, noch Fragen haben. Ein empfehlenswertes Buch, wie gesagt, von Friedrich Wilhelm Haag. Schreib es mal an. Das war ja der Sektenexperte der Bayerischen Kirche. Haag, Jugendreligion heißt dieses Buch, ziemlich dick. Ich hoffe, es ist noch erhältlich, aber sonst gibt es auch neuere, auch von ihm. Gibt es einige Werke schon in den 70er Jahren drüber. Jugendreligion im Claudius Verlag. Ja, bitte, Frau Werner, ja.
Wie sind die denn heute verteilt? Also wie stark ist das Bayern oder eigentlich so eine typische Erscheinung der 70er Jahre? Wie aktiv sind die heute eigentlich?
Ja, unterschiedlich, ne? Zahlenmäßig kann ich es Ihnen jetzt auswendig nicht sagen, aber... Ja, welche, ich meine, die TM-Zentren gibt es in vielen Städten, nicht? TM. Ja. Bhagwan hat, denke ich, etwas nachgelassen nach seinem Tod. Die Children of God sind auch nicht mehr so laut. Scientology ist jetzt in aller Munde natürlich. Ananda Marga ist auch relativ klein. Die Moon-Sekte ist sehr aktiv, nicht? Auf den Straßen. Lässt sich auch nicht vergleichen etwa mit Gruppen wie Neuapostolische, die gerade in Deutschland die größten eben sind oder Zeugen Jehovas. Bitte.
Von den Children of God weiß ich, dass die Wiederkunft Jesu erwartet haben von 1993.
Das ist eine spezielle Richtung, die hat christliche Elemente nach außen hin. Aber
sind die total untergegangen in der Nacht, weil Jesus ist.
Also das weiß ich jetzt nicht genau, ja, weiß ich. Mit denen habe ich jetzt nicht so intensiv beschäftigt. 93, sind Sie da ganz sicher?
Das habe ich zumindest gelesen. Von Ihren Kollegen der Welt.
Ah ja, ja. Hat er das geschrieben irgendwo? Ach, bei der Theosophie oder wo?
Das ist von Quatsch Lebensbibelseminar, der vor 2 Jahren da
Seminar. Schön. Nee, also das kann ich jetzt auch nicht sagen. Bei der Mundsekte kenne ich mich etwas besser aus, wenn es da Fragen hat oder sonst. Habe ich schon mal Lexikonartikel drüber geschrieben. Keine Frage, haben Sie jetzt genug geschwitzt? Bitte, da ist noch eine Frage.
Ich hätte schon noch eine, und zwar, ob Sie Informationen darüber haben, ob denn Leute jetzt, und wenn ja, wie sie rausgekommen sind aus solchen Sekten. Ist das nur durch andere, auch mal selber, durch Nachdenken wieder, oder wie sehen da die Chancenverteilung für die Leute aus?
Ja, also ich kenne jetzt persönlich niemanden, muss ich gestehen, aus diesen Jugendsekten, bei anderen Sekten schon. Aber doch ehemalige Scientologen habe ich schon einige getroffen. Ich meine, da gibt es schon öfter Absprung. Weiß vielleicht jemand von Ihnen? Sie haben es erlebt?
Ich habe mal ein Jahr in den USA gelebt, das ist 20 Jahre her. Und zwei oder drei der Kinder der Familie, in der ich war, waren relativ kurze Zeit vorher. Allerdings nur für eine kurze Weile in der Wohnsekte. Mhm. Also die war damals sehr aggressiv tätig in den USA, hat ständig Blumen auf den Straßen verkauft. Davon haben die auch gelebt zum Teil wirklich. Und die waren dann schon in so ein Lager dort gegangen und die Eltern haben sich natürlich große Sorgen gemacht. Der eine Sohn schrieb, ich habe das nicht gefunden und ihr sollt jetzt alle auch kommen und so. Aber die haben sich dann wohl zum Teil nicht mehr so wohl gefühlt, weil ihnen das zu viel wurde. Die mussten auch unendlich früh aufstehen, also ich glaube vor 6 noch. Und hatten dann einen sehr rigiden Tagesablauf. Und der eine sagte, ihm wäre das so auf den Keks gegangen, selbst wenn er auf Toilette ging, war immer irgendwo jemand, der noch offen eingeredet hat. Und das muss dann der Punkt gewesen sein,
oder? Naja, ich meine, wenn man normal so empfindet, noch. Dann.
Es war aber auch noch ein paar Wochen, oder? Es war nicht so sehr.
Es gibt sicherlich immer wieder Absprünge, bitte.
Es gab oder gibt ein Buch, das heißt, ich weiß aber, die Verfasserin noch, das heißt, es war ein Titel, ich war bei den Kindern Gottes. Mhm. Das hat mich was.
Können Sie ja noch so Tipps geben? Ne? Wir verfassen wissen
jetzt nicht. Sehr eindrücklich beschrieben, diese Frau ist halt über eines nachdenklich damals für sich erstmal weggekommen, wegen dieser sexuellen Freiheit.
Ja, das ist dort typisch, genau, ja. Flirty, Fishing.
Was auch ein Kampf nachher war mit Therapien und was die Kinder daraus hatten.
Ja. Gut, vielleicht noch eine Frage, jetzt haben wir genug geschwitzt, zumindest ich. Ich weiß nicht, ist unten auch so heiß, da weiter unten? Ja, Sie haben ja die Kühle des Bodens, ich habe die Hitze der Decke. Also groß bin ich ja zum Glück nicht. Ich bin ja kein Helge Stadelmann, der weiß ja. Aber bitte, noch vielleicht eine Frage.
Wenn dann jemand krank wird in einer Gruppe und es besteht keine Krankenversicherung mehr, wer kommt dann?
Ja, eben, das sind große Nöte. Ne? Das wird ja oft auch abgelehnt, solche Dinge dann, nicht? Ärztliche Behandlung ist auch schon mal unverantwortlich, nicht bei allen, aber doch teilweise. Und die müssen sie eben selber dann aufbringen oder zusammentragen.
Die
haben ja keine normale Arbeit mit Versicherung.
Tja,
das wird er ja auch sehr lange geleugnet, also nicht reinhalten.
Ja, das ist sehr materiell.
Ich habe den Kindern Gottesstein gesagt, aber ich war dann schon auch. Das ist gar nicht schlecht gewesen. Dann meinst du, wie ist der genug gewesen? Das ist eine Schule auseinandergebrochen ungefähr. Und die haben es einfach nur das verkauft als unrein gewesen. Und so geschrieben, dass sie
ja. Gut, ich denke, nach diesem anstrengenden Abend sollten wir nochmal auch beten, wenn das gerade jetzt mal kam. Lieber Herr, wir danken dir, dass immer wieder auch Menschen herausgefunden haben. Du weißt um jedes Einzelne. Hilf ihnen auch, dass sie doch zu dir finden, bei dir bleiben. Und bitten unter deinem Schutz, dass du noch vielen hilfst, die in diesen Gruppen sind, dass sie dich erkennen. Dass sie es einfach überkriegen, was da über sie gestülpt wird. Hilf auch denen von uns, die da Kontakte haben. Hilf auch den Eltern, die da am Verzweifeln sind, oft wegen ihrer Kinder. Herr, erbarme du dich. Geleite uns jetzt auch auf dem Nachhauseweg. Amen.